So, wir sind in einer Themenreihe und das Thema heute Morgen heißt, wie ihr dort hinten schon lesen könnt, Mission, wie du einen Unterschied machen kannst, die Gemeinde als eine Kraft für Veränderung in der Welt. So, ich möchte genau das Thema nehmen, um da heute drüber nachzudenken, nur nicht ganz in der gleichen Reihenfolge, sondern etwas umgestellt. Also zuerst möchte ich mit euch über Mission nachdenken, dann über die Gemeinde als eine Kraft für Veränderung in der Welt und dann zuletzt, wie du einen Unterschied machen kannst. So, wenn ich jetzt hier frage, und die meisten unter uns sind Christen oder sind irgendwie offen, in so einen Gottesdienst zu kommen, was ihr mit Mission verbindet, dann würden vermutlich viele, viele positive Dinge kommen. Also da würdet ihr vielleicht sagen, ja, das ist doch wie Evangelisation, also man erzählt anderen Menschen von Gott und von Jesus und was man davon erlebt. Und jemand anders würde sagen, nee, für mich ist das mehr so Mission, also fremde Kulturen, andere Völker erreichen. Und dann natürlich der Missionsauftrag, das, was Jesus uns allen doch aufgetragen hat, das würde vielleicht auch bei manchen von euch aufpoppen. Vielleicht auch bei einem oder anderen so ein bisschen, ja, Evangelisation, da habe ich immer so mein Thema damit. Jetzt lasst uns mal zuerst den Missionsbefehl oder Missionsauftrag oder Great Commandment nach Matthäus mal sehen und lesen. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. So, das ist die Beschreibung von Mission, wobei Jesus da nicht unterscheidet irgendwie zwischen Mission und Evangelisation, kann man eigentlich beidseitig verwenden. So, positiv gefühlt für euch. Machen wir einen kleinen Test. Wer von euch würde sagen, ja, ist für mich positiv gefüllt, der Begriff Mission? Ja. Gibt es welche, die sagen, ja, da habe ich auch viele Fragen dazu? Ja, ein paar? Okay. So, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden, mit einem Mikro in der Hand, so hier Wiesbaden beim Marathon oder so, der weiß nicht, jetzt war oder ist, ich sage nur die Umleitungsschilder, und dann Leute fragen würden, Entschuldigung, ich komme von der christlichen Kirche so und so, was fällt Ihnen denn zu dem Wort Mission ein? Dann vermute ich, würde das Echo ziemlich anders sein. Also entweder vielen Leuten würde nichts einfallen, andere würden vielleicht noch sagen, ja, Mission, das ist doch irgendwie so wie Diakonie und Caritas und so. Aber wahrscheinlich würden auch viele kommen, die sagen, ja, das ist Kirche, Christentum. So das Überstülpen des eigenen Glaubens über Fremde, über andere Kulturen, das Wegdrücken und Ignorieren und durch Macht irgendwie beiseite drücken fremder Kulturen, wie das doch in der Geschichte immer wieder passiert ist. Also ist meine Vermutung, ich habe es noch nicht getestet, aber ich denke, da würden auch für den für uns positiv gefüllten Begriff viele negative Echos kommen. So, die Frage ist, warum? Ich habe es mal versucht, kurz zu sagen, vereinfachend, diese Echos kommen, weil tatsächlich sich christliche Mission oft weder an Gott noch an Jesus Christus orientiert hat. Das klingt jetzt zwar vielleicht hart, aber ich glaube und behaupte, das ist oft so gewesen. Es gibt einen evangelischen Theologen, Thomas Schirmacher, und der versucht zu beschreiben, was ist denn die Grundlage für jede Mission. Und da sagt er, Jesus ist der Missionar schlechthin. Die Mission der Gemeinde Jesu wurzelt darin, dass Gott sich zuerst selbst als Missionar in die Welt gesandt hat. Nochmal kurz sacken lassen, nochmal kurz draufschauen. Also, wenn dieser Mann dort recht hat, der formuliert es jetzt mal theologisch, aber das ist ja nicht schlecht, sondern das ist mal komprimiert zum Nachdenken. Dann sagt er, für alle Mission oder für alle Evangelisation, egal ob wir hier in Wiesbaden von Gott leben, von Gott erzählen oder ob wir das im Senegal tun oder in Peru, gibt es immer nur sozusagen eine Vorlage, eine Grundlage, und das ist Gott selber, wie wir ihn in Jesus erkennen können. Sozusagen so, wie Gott in die Welt kam, die Theologen sagen dann seine Mission, ja, die Mission Gottes, wie er selber Jesus auf den Weg geschickt hat, das beschreibt jegliche Grundlage für die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, reden, evangelisieren, mit fremden Kulturen umgehen. Und darin steckt auch, was ist denn eigentlich Gottes Motiv sozusagen? Warum hat er Jesus in die Welt geschickt? Oder man könnte es auch mit der Wozu hat er Jesus in die Welt geschickt Frage stellen. Und dazu zwei kurze Texte. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ganz bekannt, Johannes 3,16. Ein zweiter Text. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, das sind jetzt natürlich nur exemplarisch zwei Verse, aber einer, den wir so im freikirchlichen Spektrum ganz, ganz oft oder vielleicht beide zitieren und benennen. Das erste beschreibt sozusagen Gottes Warum, ja, seinen Grund, und das ist, Gott ist in die Welt gekommen mit dem zentralen Motiv und Grund der Liebe. Das ist der Ausgangspunkt seiner Mission. Und dann werden auch noch sozusagen vier Ziele, vier Wirkungen beschrieben. Niemand soll verloren gehen. Ewiges Leben, was ein Qualitätsbegriff ist, soll jeder haben. Wahrheit soll erkannt werden. Freiheit durch Wahrheit soll passieren. Und die drei Punkte, die ihr dort unten nicht seht oder es nicht mehr gibt, die hätten andeuten sollen, dass es natürlich noch viele weitere sozusagen wozu es gibt, die Gott formuliert hat. So, und wenn ihr jetzt mal in die Geschichte der Mission schaut oder auch vielleicht, wie ihr selber Evangelisation erlebt habt, dann ist immer eine Frage des Prüfens, ist das aus dem Kernmotiv der Liebe passiert? Oder in der Geschichte ist es aus Motiven von Macht oder Wirtschaft oder vermeintlicher kultureller Überlegenheit oder was auch passiert. Auch im Kleinen kann es passieren, dass Christen denken, ja, wir sagen es nicht, aber in Klammern, wir wissen es eben doch besser, ja, und deswegen wollen wir das auch weiter sagen, was wir vermeintlich besser wissen. Also das erste Prüfen ist immer, wenn ich mit Menschen agiere, wenn ich ihnen erzähle, wenn ich rede über Gott, wenn ich was tue, ist es aus dem Motiv der Liebe. So, ein Nachdenksatz, ein weiterer. Wenn Gott zuerst sich selbst als Missionar in die Welt gesandt hat, muss das Warum und Wozu unserer Mission sich immer wieder an Gottes Herzen und Willen orientieren, wie er in Jesus erkennbar ist. Also, wenn wir missionieren, wenn wir weitererzählen, wenn wir Dinge leben, wenn wir das durch Tun gestalten, muss es sich immer anlehnen an die Motive, ja, die wir bei Jesus erkennen können. Oft gilt aber, dass Dinge gut gemeint sind, aber schlecht gemacht werden. Also wir können durchaus gute Motive haben, auch warum wir anderen Leuten was erzählen, berichten und so weiter. Aber die Art und Weise, wie wir es machen, die kann durchaus im Bereich des Lernens und der Lernfähigkeit angesiedelt sein. So, darum ist es auch wichtig zu gucken, wie ist denn Jesus in die Welt gekommen? Ja, nicht nur warum, sondern auch wie, auf welche Art und Weise, in welcher Form, wie sind Inhalte auch vermittelt worden. Und dazu möchte ich euch drei Texte zeigen. Ich kriege immer ein bisschen geschimpft von der Beamer-Technik, wenn ich sage, ich will mal sozusagen, die auf einen Fleck sehen, weil die zusammengehören. Manchmal sozusagen macht auch die Menge deutlich, was da dahinter steckt. Also, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Johannes 1,14. Dann schon aus den Briefen, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entblößte sich selbst, wurde wie ein Knecht und den Menschen gleich. Und die letzte, also Philippa, und die letzte, obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Knecht gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude, den Gesetzlosen sozusagen ein Gesetzloser, den Schwachen ein Schwacher geworden. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Das ist 1. Korinther 9, die Verse etwas gestrafft und Dinge rausgenommen, damit man sie hier auf einen Blick lesen kann. Alle diese Stellen beschreiben das gleiche Prinzip. Die Theologen nennen das Inkarnation, ja, Fleischwerdung. Was heißt es? Gott hat sich darauf eingelassen, auf unsere Sprache, auf unsere Kultur, unser Denkvermögen, unsere Gefühle, unsere Umwelt, unser Verhalten, unsere Sinne, ja, unsere Sinnfragen, unsere Alltagsthemen. Gott hätte auch weltweit 1000 Formen von Heiligtümern vom Himmel fallen lassen können, ja, die in irgendeiner Weise bei Eintritt Bilder und Offenbarung zeigen oder Sprache der Kulturen Dinge vermitteln oder was auch immer. Aber nein, er hat sich nicht für was sozusagen Abstraktes, Monumentales entschieden, sondern er hat Jesus als einen Menschen gesandt. Und Jesus, von dem wir glauben, dass er Gott ist, hat sozusagen auch nicht auf einmal so, ich bin da und dann bang, in Reinform, so wie Gott ist. Pure Liebe, pure Wahrheit, ja. Pure Gerechtigkeit, so aus sich rausströmen lassen, ich glaube, das würden wir überhaupt nicht aushalten. Diese Dimension Gottes, die würde uns sofort überwältigen. Nein, sondern er hat Jesus als einen Menschen in diese Welt geschickt und hat auf dieser Ebene gezeigt, wie er ist in Geschichten, im Verhalten, im Zusammensein, im Leben, im Wohnen, in Feiern mit Menschen und in Sprache. Ja, Jesus hat ja Dinge ganz toll in Sprache umgesetzt, in Beispiele, in Gleichnisse, in Fragen. Also er hat nicht nur sozusagen richtige Inhalte erzählt, sondern er hat die Wahrheit so erzählt, dass Menschen sie auch verstehen konnten. So, dazu wieder ein Nachdenksatz. Wenn Gott zuerst sich selbst als Missionar in die Welt gesandt hat, muss das Wie unserer Mission sich immer an der Art und Weise orientieren, wie Jesus Fleisch und Mensch wurde. So, und das bis in die Sprache hinein. Also, die Leute haben zwar bei Jesus oft gefragt, aber die einfachen Leute konnten nachvollziehen, was er gesagt hat. Und die klugen Theologen sind ins Grübeln gekommen, was er gesagt hat. Also seine Sprache vermittelte in der Denkweise, in den Beispielen seiner Zeit, was Wahrheiten von Gott waren. Ihr könnt mal überlegen, wie ist es, wenn Menschen in unsere Gottesdienste kommen? Ich sag mal jemand, der jetzt sagt, ich bin ein absoluter Atheist, ich habe da gar keine Geschichte, aber du bist mein Freund, ich komme mal mit. Ja? Wie viel kann der hier verstehen? Und an wie vielen Begriffen würde der stolpern und sagen, was ist das? Erlösung, wieso? Schuld, wieso? Lamm Gottes, wieso? Gottlob preisen, was ist denn das? Und vermutlich würde das so weitergehen. Das heißt, die Sprache, die wir sprechen, ist immer auch ein Stück weit eine Insidersprache. Und je länger wir Christen sind, umso mehr gewöhnen wir uns an diese Sprache, die für einen Arbeitskollegen, für einen Freund, für jemanden, mit dem ich in einem Sportverein oder sonst was bin, sehr, sehr fremd erstmal sein kann. So, und darum was zum Nachdenken über die Sprache, auch von Thomas Schirmacher. Christen sind nicht nur dafür verantwortlich, die Botschaft von der Erlösung in Jesus Christus zu sagen und zu leben, sondern auch dafür, dass die Botschaft verstanden werden kann. Guckt mal drauf, lasst es ein bisschen sacken. Also es geht nicht nur um Sagen, denn was nützt das, was wir sagen, wenn ein Mensch das einfach aufgrund der Sprache, der Begrifflichkeit, der Formen oder der Taten überhaupt nicht nachvollziehen kann. So, damit mal den ersten Cut. Zweiter Punkt, die Gemeinde als eine Kraft für Veränderung in der Welt. Eine eigene Predigt, aber wir stellen jetzt bloß noch ein paar Fragen. Also, soll die Gemeinde Jesu eine Kraft für Veränderung in der Welt sein? Soll die Gemeinde Jesu eine Kraft für Veränderung in der Welt sein? Wer würde sagen, nein, das ist nicht unsere vorrangige Aufgabe, eine Kraft für Veränderung in der Welt zu sein? Wer sich traut, kann mal sagen, hier meine ich, ist nicht unsere vorrangige. Okay? Wer würde sagen, ja, eine unserer vorrangigen Aufgaben als Gemeinde Jesu ist, Veränderung in der Welt zu wirken? Wer würde sagen, ja, dem könnte ich zustimmen? Okay, sind eine Menge. So, jetzt mal wieder ein Konzentrat an Schriftworten. Verbunden mit der Frage, bringen wir denn hier Veränderung in die Wiesbadener Welt? Also durch uns als Gemeinde, was verändert sich hier? Oder auch umgekehrt, was würde denn fehlen hier den Wiesbadenern? Wenn wir nicht mehr da wären, würden die sagen, oh, das ist aber echt schade, dass die jetzt geschlossen haben. Die haben doch immer so toll für uns gemacht. Oder wird es den Wiesbadenern gar nicht auffallen, wenn hier zu wäre? Drei Worte dazu. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl. Am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Zweite, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Letzte, was die meisten hier vermutlich schon oft gebetet haben, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich denke, alle diese Beispiele, Sauerteig natürlich, wer gerne Brot backt, besteigt das extrem, beschreiben so etwas wie eine Durchdringung oder Veränderung. Der Sauerteig vielleicht am stärksten. Aber auch das Salz durchdringt ja zum Beispiel eine Speise so, wenn man richtig würzt, dass der Geschmack verstärkt wird. Dadurch. Oder das Licht macht Dinge hell und erkennbar und sichtbar und schafft auch dadurch eine Gestaltungsmöglichkeit. Oder was Jesus beschreibt, Salz und Licht, unsere guten Werke, das, was die Menschen sehen, ja, das verändert etwas, nämlich, dass sie sagen, ich fange an, Gott zu loben. Bei den Christen, da sehe ich, da muss es was geben, ich begebe mich auf diesen Weg. Also, ich denke offensichtlich, Gott will uns in Veränderung von Welt hineinnehmen, aber das müssten wir als Gemeinde sozusagen mal miteinander besprechen und erringen, was an Veränderung, an notwendiger können und sollen wir denn zum Beispiel hier in dieser konkreten Stadt bringen und dann sehen, was sagt uns denn Wort und Geist für uns konkret. So, das Letzte, wie du einen Unterschied machen kannst. Ja, schön in hellgrün unten. Also, könnt ihr, schaut euch mal ganz persönlich an. Ja, jetzt nicht wir zusammen und nicht der Nebenmann oder die Nebenfrau. Ich, jeder von euch einzeln. Traut ihr euch zu, einen Unterschied zu machen in dieser Stadt oder in eurer Familie oder Nachbarschaft oder in einem Sportverein oder was auch immer. Wer will, kann ja auch mal sagen, ja, traue ich mir zu. Ja, schon etwas verhalten, wenn ich es positiv beschreibe, die Reaktion. Also das zeigt, ob wir uns das zutrauen, hängt sehr stark mit unserem Selbstbild von uns selber zusammen, mit unserer Selbstwahrnehmung und natürlich auch mit dem Selbstbild oder der Selbstwahrnehmung, die wir von unserer Gemeinde haben. Also können wir einen Unterschied machen. So, wie haben denn die Jünger reagiert, als ihnen sozusagen der große Auftrag vorgelegt wurde? Einige Jünger nach der Auferstehung und kurz vor dem Missionsauftrag. Also ihr stellt euch vor, 3 Tage Grab, Grab offen, leer, Jesus in Person wieder da, kann sich beliebig in Raum und Zeit bewegen, ist da, kann wieder verschwinden, taucht an einem anderen Ort auf. Also ist doch schon ziemlich gigantisch von der Dimension und der Beschreibung. So, und was machen die Jünger oder einige als erste Reaktion? Einige aber zweifelten. Und dann gibt Jesus ihnen den Missionsauftrag. Und das ist sehr nachdenkenswert. Denn nach dem Missionsauftrag haben die nicht weniger gezweifelt als vorher, sondern auch wenn die Schrift es nicht erwähnt, ich vermute, die gezweifelt haben, waren hinterher noch mehr am Grübeln, wie das denn gehen soll, dass sie in alle Welt zu allen Völkern und zu allen Nationen gehen. So, und was macht jetzt Jesus? Sagt Jesus, Leute, ich merke, ihr seid immer noch so drauf, wie ihr früher wart, jetzt mal die 6 Zweifler, bitte hier auf diese Seite. Und die 5 mit dem wahren Glauben, sind ja nur noch 11 zu dem Punkt, hier auf diese Seite. So, und dann nimmt er sich die 6 Zweifler vor und sagt, so Leute, jetzt kommt mal näher hier. Also, ihr habt jetzt 3 Jahre mit mir, aber sorry, ihr seid immer noch so, tschüss, ade, macht euch vom Acker. Und ihr 5 wahrhaft Glaubenden, ihr bekommt jetzt den Auftrag. Also, hat er nicht so gemacht, sondern er hat die genommen mit ihren Zweifeln, die sie hatten. Und das waren ähnlich wie bei uns Zweifel in puncto Selbstbild, eigenen Fähigkeiten. Können wir das? Sind wir dazu fähig? Sind wir dazu geeignet? Und was auch immer. Und es gibt einen Theologen, den ich sehr liebe, Michael Herbst. Der hat sehr viel so mit Gemeindeaufbau und Gemeindeveränderung gemacht. Und der fasst dieses Vertrauensprinzip, das Gott zu uns hat, mit folgenden Worten zusammen. Wenn Gott Menschen berufen, wenn er besondere Aufträge erteilt hat, dann waren das fast nie Menschen, die sich übermütig als Freiwillige gemeldet hätten. Keiner hat auf Gottes Ruf hin gesagt, super, das passt gerade perfekt. Ich fühle mich so stark, so ausgeruht, so entspannt, so gut vorbereitet. Ich hab's wirklich drauf. Gott liebt es, mit Menschen zu arbeiten, die es nicht drauf haben, die es sich nicht zutrauen. Gott sucht sich unvollkommene Menschen, sie sind seine erste Wahl. So, wenn ihr euch darin wiederfindet, dann seid ihr geeignet für Mission, aus Gottes Sicht. Überhaupt keine Frage. Und das seid ihr auch, wenn ihr mal einfach durchgeht, was hat Jesus denn gemacht? Wie wurde er Mensch? Also, er empfing Gottes Geist. Habt ihr auch empfangen? Könnt ihr auch empfangen? Er suchte Stille und Gebet. Könnt ihr auch, oder? Er ließ sich einladen. Er lud andere ein. Er ging hin zum Menschen. Er war nicht statisch, er war unterwegs. Er sprach Menschen an. Er hörte zu. Er erzählte, sehr bildhaft. Er ermutigte, er ermahnte, wo es nötig war. Er gab Rat, er gab Antworten. Er griff zurück auf Gottes Wort, las es vor, erzählte es. Er betete selber, er betete für andere. Er empfing Kraft von Gott, er feierte, er vergab Sünden. Das sind doch alles Dinge, die sind in eurem Alltag angesiedelt. Das ist nicht weit weg von euch, sondern das sind alles Dinge, die kann Gott in eurem Leben benutzen und er kann sie füllen, dass ihr andere Menschen ermutigt, euch auf den Weg mit Gott zu machen oder dass sie sich auf den Weg mit Gott machen. So, ich weiß, die Predigt heute war lang. Trotzdem möchte ich euch gerne noch einen, wie ich finde, super Clip am Ende zeigen. Der versucht, die Predigt mal bildhaft zusammenzufassen, wie das mit Mission ist. So, und der Herr segne euch dabei. Amen.